Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
In der Politik geht es ja immer um Kompromisse, auch wenn die natürlich nicht immer einfach sind. Heute hat es geklappt, alle sind erleichtert, auch die Bundeskanzlerin.
Es ist in der Tat so, dass es eben bezüglich der Gasrichtlinie eine Einigung gegeben hat. Und die hat es nur gegeben, weil Deutschland und Frankreich sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben. Deutschland hat den Anspruch, seine Energieversorgung divers sicherzustellen. Dazu gehört auch russisches Erdgas, aber nicht ausschließlich russisches Erdgas.
Es geht um die Gaspipeline Nord Stream 2, die soll eben Erdgas transportieren von Russland direkt nach Westeuropa, einmal quer durch die Ostsee. Heute haben sich also die EU-Staaten geeinigt, dass die Gasrichtlinien überarbeitet werden. Das heißt, es gibt strengere Auflagen. Welche das sind und was ihr ganz generell über Nord Stream 2 wissen solltet, das klären wir im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 8. Februar. Und wir werden über Alkohol sprechen, und zwar besonders über diesen Spruch. Kennt ihr garantiert auch. Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das lass sein. Die Uni Witten-Herdecke hat genau das mal untersucht, ob da eigentlich was dran ist. Und?
Der Kater war im Schnitt überall gleich, ob man nur Bier, nur Wein, erst Bier, dann Wein oder erst Wein, dann Bier. Die hatten alle im Schnitt ungefähr den gleichen Kater.
Ja, könnt ihr mal sehen, ne? Das ist Kai Hensel, der ist der Hauptautor dieser Studie, bei der es übrigens auch sehr, sehr lustig zugegangen ist, denn es musste ja Probanden geben, an denen man das getestet hat, ne? Warum es eben keinen Unterschied macht, in welcher Reihenfolge man den Alkohol trinkt, auch das in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Gaspipeline Nord Stream 2 soll Gas von Russland durch die Ostsee direkt nach Westeuropa bringen. Wie das passieren soll, darüber gab es Streit, vor allen Dingen jetzt gerade aktuell zwischen Frankreich und Deutschland. Aber es gibt einen Kompromiss, auf den sich die EU-Staaten heute geeinigt haben. Wie dieser Kompromiss aussieht und warum in den vergangenen Tagen so viel darüber geredet worden ist, das klären wir jetzt mit Julia Demming aus unserer Nachrichtenredaktion. Julia, wie sieht denn dieser Kompromiss aus? Auf was hat man sich heute geeinigt?
Die EU-Staaten, die haben heute über eine Änderung an der EU-Gasrichtlinie abgestimmt. Und die spielt in dieser ganzen Diskussion um die geplante Pipeline Nord Stream 2 eine wichtige Rolle. Und jetzt ist klar, es wird eine Änderung geben und damit auch strengere Auflagen für das Projekt, das, wie du schon gesagt hast, innerhalb der EU sehr umstritten ist. Aber der Bau von Nord Stream 2 wird definitiv weiterlaufen. Auch das ist durch die Entscheidung heute klar. Und das war auch vor allem das Ziel der Bundesregierung, das zu erreichen. Vor allem nachdem Frankreich sich gegen die Richtlinie in ihrer bisherigen Form gestellt hatte. Dann hat die EU heute auch noch beschlossen, dass die Zuständigkeit für eine Gaspipeline wie diese in die EU hinein aus einem Drittstaat, das ist in diesem Fall Russland, bei dem Land liegt, in dem die Leitung erstmals das europäische Netz erreicht. Also in diesem Fall Deutschland ist jetzt dann dafür zuständig. Und diesen Kompromiss haben laut dem Élysée-Palast in Paris 27 von 28 EU-Staaten auch unterstützt. Darunter waren auch Italien und Polen, die das Projekt eigentlich kritisch sehen. Nur Bulgarien hat sich dem nicht angeschlossen.
Warum war das denn jetzt so wichtig, dass man sich in diesem Punkt geeinigt hat?
Erstmal war es entscheidend eben für die Bundesregierung, weil die schon Milliarden in das Projekt gesteckt hat. Unter anderem Polen hatte nämlich ursprünglich gefordert, dass die Richtlinie so geändert wird, dass der Bau der Pipeline komplett gestoppt wird. Gleichzeitig behält sich die EU aber vor, mitzubestimmen, wie das Projekt realisiert wird. Und das war vor allem für Frankreich wichtig, damit solche Projekte nicht zum wirtschaftlich motivierten Alleingang eines einzelnen Auftraggebers oder eben Hauptgeldgebers werden. Und das ist ein wichtiges Signal. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron gesagt. Er meint, dass Deutschland mit der überarbeiteten Fassung der EU-Gasrichtlinie jetzt zum ersten Mal europäische Kontrolle über die Pipeline auch zulässt.
Wer ist denn jetzt insgesamt noch an diesem Projekt beteiligt? Wer gehört dazu?
Also formal gibt es einen einzigen Anteilseigner, das ist das russische Unternehmen Gazprom. Aber es mischen noch einige andere internationale Akteure mit als sogenannte Unterstützer. Und das sind die deutschen Konzerne Wintershall, eine Tochter der BASF, und Uniper, eine Abspaltung von E.ON. Und dann sind noch dabei die niederländisch-britische Shell, Engie aus Frankreich und OMV aus Österreich. Und Altkanzler Gerhard Schröder ist der Chef der Projektgesellschaft Nord Stream 2.
Viele Beteiligte, einige Probleme rund um die geplante Gaspipeline Nord Stream 2. Heute gab es einen Kompromiss in der EU zu diesem Megaprojekt. Julia Demming hat uns das Ganze nochmal erklärt. Und gleich wird es darum gehen, warum trotzdem nicht alle komplett begeistert sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten, die haben sich heute auf eine Gasrichtlinie geeinigt. Wie dieser Kompromiss aussieht, das habt ihr gerade schon erfahren bei uns. Die Sorge, die dabei auch immer wieder erwähnt wird, ist ja, dass Deutschland sich mit dieser zweiten Pipeline zu stark abhängig machen würde von Russland. Die USA warnen davor und die Ukraine und Polen, die fühlen sich benachteiligt. Es geht um Milliarden von Euro, um Macht, um Mitbestimmung natürlich auch. Wir lassen uns das Ganze jetzt nochmal einschätzen von unserem Korrespondenten in Brüssel, Andreas Meyer-Feist. Andreas, worum geht es denn eigentlich den Ländern, die an der Nord Stream 2 Gaspipeline durch die Ostsee beteiligt sind?
Ja, erstmal geht es natürlich ums Geld für Russland. Das ist der Big Player. Von dort kommt die Energie. Russland will am Gas verdienen und die, die es abnehmen, die wollen warme Wohnungen im Winter. Denn es gibt ein Riesenproblem in der EU. Zu wenig Gas in der Zukunft. Da verschärft sich dieses Problem noch. Deshalb noch mehr Nachschub aus Russland über die neue Pipeline. Eine gibt es ja schon und bringt Gas aus Russland seit gut 7 Jahren bis nach MacPom. Und von da wird es dann in die EU verteilt. Und man erhofft sich da eben, ja, wie man so schön sagt, Versorgungssicherheit für die nächsten Jahrzehnte.
Also falls es an irgendeiner Stelle mal einen Engpass geben sollte oder so, ne?
Genau. Und Engpässe werden prognostiziert, vor allem beim Gas. Da ist eben auch irgendwie Aktion gefragt und da hofft man sich eben wirklich Unterstützung und auch ja Versorgungslücken, dass die geschlossen werden aus Russland.
Wie weit ist denn dieser Bau eigentlich im Moment?
Ist schon weit vorgeschritten, also 1200 Kilometer und 600 Kilometer sind schon fertig. Also die Hälfte muss noch gemacht werden und das soll jetzt ganz schnell gehen, denn im nächsten Jahr soll es dann ja schon losgehen mit dem Gazprom-Transport nach Deutschland.
Was ist denn jetzt dran an dem Vorwurf der USA, man würde sich durch diese Pipeline zu abhängig machen von Russland, von russischem Gas?
Also klar ist, dass das Gasgeschäft natürlich ein zentraler Baustein in Putins Machtsystem ist. Und er nutzt ja auch alle Gelegenheiten, um da wirklich ins Geschäft zu kommen. Zum Beispiel über Gerhard Schröder, den Ex-Kanzler, der da ganz dick hier in die Werbetrommel rührt. Und man darf auch nicht vergessen, für die Amerikaner geht es natürlich um Russland als Gegner. Also Aufrüstung, Ukraine, Demokratiedefizite, Einmischung, Wahlbeeinflussung. Aber es geht natürlich den Amerikanern auch ums Geschäft. Die haben Flüssiggas, das kann man natürlich über Schiffe nach Europa transportieren. Und die Amerikaner wollen natürlich auch ein Geschäft damit machen. Wenn jetzt das Gas aus Russland kommt, wird es dann vielleicht schwieriger.
Aber das heißt, was ist es denn dann überwiegend? Ist das jetzt eine politische Entscheidung oder ist es überwiegend eine wirtschaftliche Entscheidung?
Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Also was jetzt entschieden wurde in der EU, ist, dass man dieses Projekt nicht allzu hart anfasst, wenn es um Wettbewerb geht. Also, dass man dieses Projekt schont und nicht so streng behandelt, wie zum Beispiel ähnliche Dinge innerhalb der EU, wenn es da um Netze geht. Dann gelten ganz strenge Wettbewerbsregeln. Da müssen Konkurrenten reingelassen werden. Da muss Netz- und Gasvertrieb getrennt werden, damit die Verbraucherpreise niedrig sind. Aber diejenigen, die das Projekt machen, vor allem Deutschland, Österreich, die Niederländer, die sagen eben, wir brauchen eben dringend dieses Gas. 50% des Gases kommen in Zukunft aus Russland. Wir sind darauf angewiesen. Und da müssen wir eben ein bisschen nachsichtig sein, ein bisschen nicht so streng wie anderswo. Und so wird es dann natürlich auch gemacht. Politisch natürlich eine freundliche Entscheidung für Russland, das muss man sagen. Deshalb auch weiterhin umstritten.
Was wäre denn eigentlich eine Alternative zu Nord Stream 2? Gäbe es sie überhaupt?
Ja, man muss die Energie umsteuern. Und eine Alternative wäre natürlich, das Ganze jetzt abzubrechen, die ganzen Investitionen abzuschreiben, das Ganze als Ruine in der Ostsee zu betrachten, nur noch die eine Leitung zu benutzen, den Rest eben die über die Ukraine, über den Landweg aus Russland zu transportieren und zu warten, dass da vielleicht auch mal mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb in dieser Region ist und auf die Amerikaner umschwenken. Man kann natürlich auch riesige Anlandeplattformen für Flüssiggas bauen und dann Gas von den Amerikanern nehmen. Nur ob das so günstig und auch so gut ist, da haben eben viele Zweifel, weil dieses Flüssiggas muss erstmal wieder umgewandelt werden. Das ist teuer, das ist kompliziert und deshalb eben die russische Lösung.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich heute auf eine Gasrichtlinie geeinigt. Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten in Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Hitliste der First World Problems ist das hier definitiv ganz weit oben. Es ist einfach unmöglich, Pommes oder Chips zu essen, ohne dabei das Handy einzusauen. Ihr kennt das, ne? Diese appetitlichen, fettigen Fingerabdrücke auf dem Display, wenn man dann so bei Insta rumscrollt oder so. Problem erkannt, Problem gebannt, denn in Japan gibt es die ersten One-Hand-Chips. Smartphone-freundlich natürlich. Und unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich das mal angesehen. Rebecca, hast du auch schon probiert, oder wie?
Nee, nach Japan fliegen durfte ich dafür nicht, aber ich habe es mir genau angeguckt. Und der Trick ist, dass die Chips ein bisschen kleiner sind.
Ja.
Und dann gibt es so eine Sollbruchstelle und man reißt es auf und man kann sich das quasi direkt in den Mund schütten.
Also die ganze Tüte ansetzen und dann rein damit?
Ja, also ächzen muss man es nicht. Ich glaube, das sind schon mehrere Bissen, aber ja, so funktioniert das. Finger bleiben sauber.
Der Wahnsinn. Und weil das nicht das einzige lustige Gadget ist, haben wir dich mal auf die Suche geschickt, welche Ideen es denn eigentlich noch gibt, um möglichst smartphone-kompatibel zu essen.
Me voilà. Im Mekka der internationalen Fastfood-Kultur. Zur Hochzeit, mittags. Wenn die Menschen ihren Burger und Fritten schlingen, um anschließend sofort wieder zur Arbeit oder sich an die Hausaufgaben zu machen.
Wenn ihr Fritten esst und gleichzeitig auf dem Smartphone seid, gibt es dann ein Problem?
Ja, den Bildschirm fettig. Also es, ja, dann hat man halt einen fettigen Bildschirm, so nervt aber.
Und dann, was machst du?
Eigentlich nichts. Also weißt, ich lege dann meistens mein Handy weg oder wische das einmal ab mit einem Tuch oder so.
Das Problem hat also eine einfache Lösung. Einfach das Handy mit einem Brillenputztuch oder sowas ähnlichem abwischen. Hin und wieder eh eine ganz gute Idee.
Wenn man bedenkt, wie viele Abermillionen Bakterien da drauf sind.
Meinst du, dann ist Fett noch das geringste Problem?
Ja. Also ich hatte mal gehört, so ein Handy soll wohl mehr Bakterien haben als eine öffentliche Mülltonne.
Das stimmt. Studien haben auf Handys mehr Bakterien als auf Klobrillen gefunden.
I need the frilles. Messy.
Vor diesem Hintergrund ist die Erfindung des Frilles, ein frittenartiger Gummistift, mit dem man das Handy bedienen kann, ohne es anzufassen, vielleicht sogar eine gute Idee. Weniger des Handys wegen, mehr der Mahlzeit wegen. Angepriesen wird das Gadget übrigens mit Literally the only solution for keeping your phone fresh while eating and taking a selfie.
In der Tat haben sich da einfach Marketingabteilungen was ja, Witziges überlegt, aber am Ende des Tages geht es doch eher nur darum, auf überspitzte Art auf Zeitgeistphänomene aufmerksam zu machen.
Interessanterweise ließ die gleiche Fastfood-Kette in einigen Filialen in Asien Handyschließfächer aufstellen, um Kinder vom Display wegzulocken. Handy aus, Spaß an. In einigen Filialen sollen wir also das Handy dank der Bedienfritte gar nicht erst aus der Hand geben, in anderen wiederum sollen wir es beim Essen wegschließen. Deutlich macht das vor allem eins.
In diesem Fall eben unsere mitunter ausufernde Beziehung zum Smartphone, aber da geht es dann eher um Reichweite und jetzt nicht wirklich um finanziellen Erfolg durch den Verkauf dieses Produktes. Insofern ist es eher ein Gag, würde ich sagen.
Daniel Antes ist Experte und Referent für Foodtrends und Nachhaltigkeit. Und wie wir alle auch, sitzt er manchmal mit Handy beim Essen.
Wenn ich ehrlich bin, ja. Klar, auch ich mache das.
Trotzdem sagt er, egal wie viele skurrile Gadgets noch so auf den Markt kommen werden, egal ob trinkbare Chips, Pinzette für Chips, Selfies, Cerealienlöffel, ja, auch den gibt's, oder so eine Art Gabelhalterung, in der man drei Fritten einspannen kann, um diese dann gemeinsam durch die Soße zu ziehen. Blöd nur, dass man dabei eben diese drei Fritten anfassen muss, wodurch dieses Ding einfach vollkommen sinnbefreit ist. Wir brauchen keine Angst zu haben. Forscher werden nicht in 200 Jahren den Mini-Greifer für die Chips und das Handy gleichzeitig für eine zivilisatorische Errungenschaft halten. Denn
derartige Gadgets, nach meinem Dafürhalten, werden es eben auf jeden Fall nicht in den gesellschaftlichen Mainstream schaffen.
Und trotzdem.
Man muss halt sagen, wie es normalerweise eben bei Hypes und Modeerscheinungen so ist, bedienen sie irgendwo natürlich schon ein Bedürfnis, ein gesellschaftliches.
Denn die Digitalisierung und insbesondere das Handy haben unsere Essgewohnheiten verändert. Laut einer Deloitte-Studie aus dem letzten Jahr nutzen 55% der Deutschen ihr Handy beim Essen.
Man sollte eher diesen amerikanischen Trend nachgehen, wo in Restaurants jetzt so Kisten verteilt werden, wo die Handys reingelegt werden, damit die Leute sich wieder miteinander auseinandersetzen.
Also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter esse oder so, dann ist die so ein bisschen dagegen, dass ich allgemein beim Essen nicht aufs Handy gucken soll oder so.
Da haben wir ja auch diverse Studien, die das zeigen, dass die Leute deswegen dann auch quasi den Genuss gar nicht in der Intensität spüren, als wenn sie ihr Smartphone komplett weglassen würden.
Eine Studie der University of British Columbia kam letztes Jahr zu genau diesem Schluss. Probanden, die während des Essens ihr Handy benutzt haben, waren nach dem Essen nicht nur unglücklicher als die Kontrollgruppe ohne Handy, sie wussten außerdem viel weniger über den Geschmack des Essens zu berichten. Und wenn man sich jetzt so alles anschaut, wer genau Gadgets zur Kompatibilität von Smartphones und Nahrung rausbringt, dann ist ein wenig überzeugender Geschmack vielleicht der Grund überhaupt, warum Hersteller auf so eine Idee kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Gelände ist so groß wie 36 Fußballfelder, also riesig. Es ist Platz für 4000 Büros. 12 Jahre Bauzeit und knapp über 1 Milliarde Euro hat dieser Komplex gekostet. Heute ist die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes offiziell eingeweiht worden, wie sich das gehört. Auch mit einer Rede der Bundeskanzlerin. Der BND residiert jetzt also mitten im Berlin. Was ihr zum Gebäude wissen solltet und warum ein zentraler Teil des BND gar nicht mit umgezogen ist, ich habe drüber gesprochen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Gudula, das ist ja ein richtiger Klotz, der da hochgezogen worden ist, mit einigen Besonderheiten, über die schon vorher und auch jetzt noch diskutiert wird. Welche sind das denn?
Ja, zum Teil kontrovers, zum Teil sind es aber auch einfach Kuriositäten. Es gibt ja Menschen, die insgesamt viele neue Gebäude in der Regierungsumgebung sozusagen als Berliner Schießscharten-Architektur bezeichnen. Und
das ist ein schönes Wort.
Vielleicht so das genau Paradebeispiel dafür, zusammen mit dem Innenministerium. Was die Architekten natürlich weit von sich weisen und sagen, diesen riesigen Komplex, den das ausmacht, 260.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche, 4.000 Büros, dass man versucht hat, durch Einrücken und durch eine unterschiedliche Gestaltung in verschiedene Blöcke eben das schon mal aufzubrechen. Gleichwohl ist das ein ziemlich massiver Bau, der natürlich auch wahnsinnig Sicherheitsanforderungen genügen muss. Also das gibt dann alle möglichen Kontrollen, unter anderem durch Venenscannen als eine Art der biometrischen Eingangskontrolle. Es gibt Fenster, die je nach Sicherheitsanforderungen, je nachdem, wie weit von der Straße entfernt und so weiter, mal schusssicher sind und mal nicht, mal verspiegelt sind und mal nicht. Also das ist schon ein besonderes Gebäude.
Vorher war der BND ja in Pullach, das ist in der Nähe von München, also im Endeffekt wirklich weit weg vom politischen Berlin. Jetzt ist er ja eben auch räumlich näher dran am Parlament und eben damit auch an der Regierung. Ist das jetzt nur was Symbolisches oder wird das auch etwas ändern in der Art, wie der BND der Bundesregierung Bericht erstattet?
Die Hoffnung ist, dass es nicht nur für die konkrete Berichterstattung, sondern insgesamt für den Geist einen Unterschied macht, dass eben nochmal deutlicher wird, dass man nicht in einer Siedlung, nebenbei bemerkt alte NS-Siedlung, wirklich da sein Süppchen kochen kann, sondern dass man Dienstleister ist für die Politik. Das heißt eben beratend für die Bundesregierung, aber eben auch kontrollierbar für das durch das Parlament und auch beratend für das Parlament.
Aber eine Abteilung, die zieht ja gar nicht nach nach Berlin. Die bleibt ja weiterhin in Pullach. Welche ist das?
Das ist die Abteilung Technische Aufklärung. Das sind 1500 Mitarbeiter etwa, die in Pullach bleiben. Und das ist natürlich was ganz Zentrales. Technische Aufklärung heißt, das Abhören, die Analyse der Abhörvorgänge von Kabel- und satellitengebundener Kommunikation. Und das ist natürlich ein Bereich, der für alle Abteilungen unheimlich relevant ist. Da kann man nun sagen, gut, da ist die Technik jetzt in Pullach. Es gibt aber auch heftige Kritik daran, unter anderem von Gerhard Schindler, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, der im Rundfunk Berlin-Brandenburg heute Morgen gesagt hat.
Das erschwert natürlich die Dienstaufsicht, das erschwert natürlich die Zusammenarbeit mit der Zentrale. Heterogene Strukturen sind immer schlecht, das weiß man aus der Verwaltungsorganisation, und deshalb ist das ein Fehler, den man hoffentlich bald behebt.
Und André Hahn von der Linkspartei hat heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass es eben gerade diese Abteilung Technische Aufklärung war, die auch im Zusammenhang mit dem NSA-Untersuchungsausschuss nach Ansicht der Parlamentarier eben ein Eigenleben entwickelt hat, wo dann auch zum Teil befreundete europäische Regierungen abgehört wurden oder auch Teile der EU. Dagegen hat Bruno Kahl gesagt, es hätte gute Gründe dafür gegeben, ohne das näher auszuführen.
Hat dieser neue Standort eigentlich auch was damit zu tun, dass der BND vielleicht auch so ein bisschen an einem, ich sag's jetzt mal, Imagewechsel arbeiten möchte?
Das möchte er auf jeden Fall. Also das, was ich eben schon gesagt habe zu der näheren Anbindung an die Politik, sich mehr als Dienstleister verstehen, das ist auf jeden Fall der Fall. Man sieht das auch so ein bisschen an den Videos, die man da ins Internet stellt, dass man so ein bisschen auch spielt mit einer Geheimdienstanmutung à la James Bond. Dazu zählen auch die künstlichen Palmen im Innenhof oder an der Westfassade. Also sichtbar künstlich, das ist wirklich Ironie. Und das spielt eine Rolle. Das hat allerdings auch schon vorher die Versuche gegeben, also dass man irgendwie versucht hat, besonders lustige Kochbücher aus aller Welt herauszugeben, die dann von den Agenten gesammelt worden sind oder ähnliches. Also man versucht schon länger, diese Unnahbarkeit etwas aufzubrechen, aber das ist sicherlich auch ein Hintergrund für den Umzug.
Der BND, der Bundesnachrichtendienst, zieht nach Berlin, lässt aber die wichtigste Abteilung in München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Woche gab es in den USA viele Diskussionen über demokratische Politiker, die sich als Jugendliche ihr Gesicht schwarz angemalt haben. Und es gab einen Shitstorm, das habt ihr bestimmt mitbekommen, bei uns im Programm, und zwar gegen Gucci. Die haben nämlich einen schwarzen Rollkragenpulli im Angebot gehabt, den konnte man sich so halb übers Gesicht ziehen. Und es gab so eine rot umrandete Aussparung noch für den Mund. Der Vorwurf, der dann kam: Das ist Blackfacing, das bedient rassistische Stereotype. Ich wollte mehr dazu wissen und habe darüber gesprochen mit Fabienne Sand. Die ist Bloggerin und beschäftigt sich intensiv mit Vorurteilen, Rassismus und eben auch mit Blackfacing. Fabienne, Gucci verkauft diesen Pulli nicht mehr, hat sich auch entschuldigt. Wie siehst du das? Ist das Blackfacing, was Gucci da gemacht hat?
Das ist für mich eine Reproduktion von einem Stereotypenbild des Mundes, so wie ihn weiße Menschen von schwarzen Menschen rezipiert haben, würde ich sagen. Also diese markante Darstellung, diese überspitzte Darstellung der Lippenform hat sich ganz klar im Blackfacing oder in der Praxis des Blackfacing wiedergefunden und bezieht sich ganz klar auf so eine Art Mocking, in der sich darüber lustig gemacht wurde, wie bestimmte Körpermerkmale bei schwarzen Menschen und People of Color ausgeprägt sind und waren.
Du hast eine tolle Instagram-Story bei dir gemacht und in der erklärst du wirklich sehr genau, was das für einen historischen Ursprung hat. Das hast du ja auch gerade schon mal angedeutet, und warum Blackfacing eben nicht geht. Aber es passiert eben trotzdem immer noch. Erklär uns bitte nochmal, warum ist Blackfacing diskriminierend und rassistisch?
In dem Ursprung, also sogenannten Minstrel-Shows, ging es darum, dass weiße Menschen sich mit schwarzer Farbe im Gesicht angemalt haben und dabei in so theateranmutenden oder kabarettanmutenden Kontexten schwarze Menschen und People of Color nachgemacht haben. Auf eine Art und Weise, die stark diskriminierend war und heute ganz sicher immer noch ist. Es wurde ganz oft der Stereotyp des glücklichen schwarzen Servants dargestellt, der harte Arbeit leistet und trotzdem super happy ist, gleichzeitig super, super einfältig ist, keine eigenen Bedürfnisse hat und dem Weißen folgt in jeder Anweisung. Und das ist stereotypisierend und rassistisch, als dass Menschen auf diese Art und Weise ganz einseitig dargestellt worden waren und auch als Masse betrachtet wurden. Also gar nicht.
Kein Individuum im Endeffekt.
Genau, mhm. Genau. Es gab keine individuellen schwarzen Menschen, sondern es gab die einfältige Masse der schwarzen Sklaven in den USA. Und die wurden genauso dargestellt. Dumm, auch kriminell, auch ganz, ganz oft stark sexualisiert, gerade bei Frauen, also als wildtriebige, lustvolle Menschen dargestellt.
Vor kurzem hat eine englische Journalistin ein Buch veröffentlicht, das heißt, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Du bist schwarz, Fabienne, ich bin weiß. Kann das also im Endeffekt gar nicht funktionieren, dass wir zum Beispiel über Blackfacing oder Rassismus auf Augenhöhe wirklich diskutieren können?
Tatsächlich nicht. Das liegt daran, dass meine Perspektive mit Rassismus eine Erfahrungsperspektive ist. Ich erlebe Rassismus. Rassismus gehört zu meinem Alltag, zu meiner Lebenswelt. Und das ist bei dir, wenn du weißt, ist nicht der Fall. Das heißt, du kannst mich Dinge fragen und ich kann dir darauf antworten. Du könntest aber niemals, egal wie sehr du es versuchst, die tatsächliche Perspektive von jemandem einnehmen, der mit Rassismus konfrontiert wird in seinem täglichen Leben.
Aber wie könnten wir denn dann da weiterkommen an der Stelle? Also ich meine, ich erlebe dich jetzt eben als Typen, du hast ja Bock darüber zu sprechen. Es ist dir auch wichtig, da eine gewisse Aufklärungsarbeit einfach zu leisten. Wäre es im Endeffekt der bessere Weg, zu diesen Themen eben dich zu befragen oder andere Menschen, die schwarz sind?
Auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der of color ist, Lust und Bock hat, sich über Rassismus zu unterhalten.
Mhm. Das ist erstmal klar. Es gibt auch ganz viele andere Themen, über die man sprechen kann. Ja, das stimmt.
Richtig, genau. Also es ist auf jeden Fall wichtig, das vorher abzutasten, vorher klarzustellen, okay, ist das in Ordnung für dich, dass ich dich das frage, ist das okay? Aber grundsätzlich ist es wichtig, die Fläche zu räumen für Menschen, die über Rassismus berichten können und wollen und diesen Menschen zuzuhören und aufgrund der Basis ihrer Geschichten Möglichkeiten zu entwickeln, sich gegen rassistische Strukturen in unserer Welt, in der wir leben, zu wehren. Und das geht nur, wenn wir eben denen zuhören, die von Rassismus direkt betroffen sind.
Fabienne Sand ist Bloggerin, beschäftigt sich mit Rassismus, mit Vorurteilen, mit Blackfacing und hat bei uns im Interview erklärt, warum Blackfacing rassistisch ist und diskriminierend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht wacht ihr morgen früh auf und denkt so, Scheiße. Bierchen Nummer 35 muss irgendwie schlecht gewesen sein. Ihr kennt das selbst, ne? Wer viel Alkohol trinkt, hat meistens auch einen schlimmen, dollen Kater am Tag danach. Und dann kommt die Mutti oder der Papa um die Ecke und dann sagen die so schlaue Sachen wie hahaha, wer saufen kann, kann auch arbeiten, ne? Oder es gibt so sinnvolle Tipps wie, iss doch einfach ein Rollmops oder nimm Magnesium oder hättest du mal nicht so viel durcheinander getrunken. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein. Lass das sein. Forscher der Uni Witten-Herdecke wollten diese Regel überprüfen und haben für ihre Studie ein paar Probanden abgefüllt mit Bier und natürlich auch mit Wein. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich diese Studie zum Thema Kater und auch noch andere Studien dazu angesehen für uns. Johannes, wie viel mussten die Probanden denn da in Witten-Herdecke im Dienste der Wissenschaft eigentlich trinken?
Ja, schon ziemlich viel. Also es ist nämlich so, wenn du so Katersymptome wissenschaftlich seriös untersuchen willst, dann müssen die Probanden auch schon ordentlich an dem Kahn haben. Also so mit 2-3 Bier ist da nichts zu holen. Ne? Da gibt es dann keine aussagekräftigen Ergebnisse. Eigentlich werden für solche Studien sogar Werte von 1,8 Promille im Blut empfohlen.
Cool. Das ist schon ordentlich.
Ja, das war den Wissenschaftlern an der Uni Witten-Herdecke auch ein bisschen zu heftig. Sie haben dann ihre Probanden so viel trinken lassen, dass sie nur bei 1,1 Promille gelandet sind. Die Teilnehmer haben dafür im Schnitt 1,3 Liter Bier und zusätzlich noch rund 0,7 Liter Wein getrunken. Also man könnte sagen ungefähr 4 Flaschen Bier und eine Flasche Wein. Und auch bei diesen Mengen mussten dann einige Probanden in der Studie aber auch schon mal was auskotzen zwischendurch von dem ganzen Alkohol.
Wenn ich mitgemacht hätte, wäre das bei mir auf jeden Fall so gewesen. Ich vertrage eigentlich so gut, also ein Bierchen geht klar, aber mehr nicht. Das nur am Rande. Wie lief denn dieses große Besäufnis dann ab? Also wie haben die das genau gemacht?
Die hatten 100 Probanden, zwischen 19 und 40 Jahren waren die alt und die wurden dann in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 hat erst jede Menge Bier getrunken, Lagerbier war das, um genau zu sein, und dann Weißwein, bis sie eben diesen geforderten Promillewert erreicht hatten. Gruppe 2 hat es genau andersrum gemacht. Ne? Also erst Wein, dann Bier. Mhm. Und Gruppe 3, das war die Kontrollgruppe, die haben an einem Abend nur Bier getrunken und an einem weiteren Abend nur Wein. Alles andere war für alle gleich. Also die haben vorm Trinken auch das gleiche gegessen extra, haben gleich lange geschlafen, in der gleichen Unterkunft und so weiter. Ja, und die Stimmung da in der Unterkunft während der Studie war bei den Probanden natürlich auch ziemlich gut, wie man sich vorstellen kann. Ne? Hat mir Mediziner Kai Hensel erzählt, der Hauptautor der Studie.
Das war gar nicht so leicht, die da beisammen zu halten, wie so ein Sack Flöhe, dass die nicht weglaufen, dass die nicht rausgehen und dass die vor allem um eins, wenn dann Schluss war, dass die dann ins Bett gehen. Ja? Ich musste am nächsten Tag wieder arbeiten und die hatten natürlich Partylaune. Das war nicht ganz einfach, die zu managen.
Ach, das finde ich ja super. Ja, das ist ja sehr ehrlich.
Hat dann aber noch alles geklappt und am nächsten Morgen sollten dann alle Probanden angeben, wie es ihnen denn geht und dann verschiedene Kater-Symptome auf so einer Skala eintragen. Also sowas wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und so weiter.
Und welche Gruppe hat dann am Ende den größeren Kater gehabt?
Also so einzelne Probanden hatten natürlich dann mehr Kater als andere, weil natürlich auch jeder den Alkohol anders verträgt. Aber im Schnitt gab es tatsächlich gar keinen Unterschied, sagt Kai Hensel.
Der Kater war im Schnitt überall gleich, ob man nur Bier, nur Wein, erst Bier, dann Wein oder erst Wein, dann Bier. Die hatten alle im Schnitt ungefähr den gleichen Kater.
Also das Sprichwort mit dem Bier und dem Wein ist ziemlicher Quatsch.
Aha, also doch. Ist total, kann man einfach streichen, ne? Muss man sich eigentlich nicht weiter merken. Okay, aber wo kommt der Spruch dann denn her? Ich meine, irgendjemand muss das ja eingepflanzt haben.
Schon ziemlich alt, kommt aus dem Mittelalter, hatte aber nichts mit Katervermeidung zu tun, sondern eher mit dem gesellschaftlichen Status. Bier war nämlich billig, ne? Auch was für die einfachen Leute. Wein war aber ziemlich teuer, eher was für Reiche. Deswegen hieß es Wein auf Bier, das rate ich dir. Also dann hast du quasi den gesellschaftlichen Aufstieg geschafft, wenn du dir dann Wein leisten kannst auf einmal. Wenn du aber zuerst Wein und dann Bier trinkst, dann heißt das ja, du bist arm geworden. Den Spruch gibt es übrigens auch in einigen anderen Sprachen. Also im Englischen zum Beispiel heißt der Grape or Grain, but never the twain. Also Traube oder Getreide, aber niemals beides. Oder auf Französisch finde ich auch schön, Bière sur vin est vinant und vin sur bière et belle manière. Das heißt so viel wie Bier auf Wein ist Gift, Wein auf Bier, das ist der richtige Weg.
Was weiß man denn sonst noch so darüber, wann ein Kater größer oder kleiner wird? Gibt es da so Einflussfaktoren?
Ja, insgesamt ist das Ganze noch nicht so wahnsinnig gut erforscht, aber so ein paar Erkenntnisse gibt es schon. Forscher aus den USA haben zum Beispiel mal Whisky und Wodka miteinander verglichen und Ergebnis war da, die Whisky-Trinker hatten einen größeren Kater am Ende als die Wodka-Trinker. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in Whisky einfach mehr Zusatzstoffe drin stecken als in so klarem Schnaps wie Wodka. Und diese Zusatzstoffe, also das sind zum Beispiel sogenannte Tannine oder Fuselöle heißen die. Die werden dann eben für verschiedene Katersymptome verantwortlich gemacht und im Whisky ist davon eben deutlich mehr drin. Und auch noch interessant, Rauchen spielt eine Rolle tatsächlich. Eine dänische Studie hat herausgefunden, wer neben dem Trinken auch noch raucht, vielleicht auch nur Partyraucher oder so, der hat dann einen schlimmeren Kater als diejenigen, die nicht rauchen.
Ich glaube, Nikotinkater sagt man da auch, ne? Also dann hast du den Alkoholkater und den Nikotinkater zusammen. Ist
das
nicht
kann
schön.
Sein, ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.